Das hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, klingt nach Aufbruch, klingt nach Fortschritt und nach Innovation. Na, habt ihr eine Ahnung, worüber ich rede? Künstliche Intelligenz. 90% der Unternehmen weltweit setzen heute künstliche Intelligenz ein. Das sagt eine Studie des MIT. Aber exakt dieselbe Studie kommt auch zu dem Ergebnis, 95% aller KI-Pilotprojekte scheitern, erzielen keinen messbaren Return on Invest und schaffen nie den Sprung in den echten Betrieb. Das ist ein ziemlich großer Widerspruch auf den ersten Blick, oder? Warum scheitern so viele KI-Projekte? Was braucht es, damit KI nicht nur ein Versprechen bleibt, sondern zum echten Wettbewerbsvorteil wird? Und was können Unternehmen von erfolgreichen KI-Projekten anderer Unternehmen lernen? Darüber spreche ich mit meinen beiden Gästen. Ich sage hallo Johanna Angani, sie ist Director Automation Software Technical Sales für die Dachregion bei IBM Deutschland. Hallo Johanna.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Und der zweite im Bunde ist Rolf Löwisch, er ist Director Data and AI bei IBM Deutschland.
Hallo Matthias, schön wieder hier zu sein.
Und damit herzlich willkommen zu einer Folge So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Rolf, das Marktforschungsunternehmen Gartner sagt, nur 8% der Unternehmen, die KI einsetzen, erreichen aktuell einen wirklich skalierbaren oder skalierenden Geschäftsnutzen. Dazu gibt es dann auch den Begriff Pilotfriedhof. Der sagt, dass 95% aller KI-Pilotprojekte scheitern und nie den wirklichen Sprung in die echte Praxis oder den Produktivitätsbetrieb schaffen. Was sind Gründe dafür?
Ist ja eigentlich erstmal ein total trauriges Bild, muss man sagen.
Vor allem, absolut,
wenn man
überlegt,
wie viel Energie Unternehmen da reingesteckt haben, und wir hören immer wieder die gleichen Gründe. Wir haben das vor kurzem erst zusammen mit Bark, ist ein Analystenhaus hier aus Deutschland, auseinandergenommen, und die Studie ist gerade heute auch veröffentlicht. Und es gibt so ein Pattern, was sich da zeigt. Das ist auf der einen Seite Datenstrukturen, Datenqualität ist so ein großes Thema. Fast die Hälfte der KI-Agenten scheitern an mangelnder Datenqualität. Das zweite ist auch das Thema Kosten, kommt immer mehr in den Vordergrund. Also Unternehmen haben jetzt festgestellt, KI generiert wirklich Kosten. Man muss ROI hinterfragen, man muss sich auch hinterfragen, mache ich da nur ganz viel Tooling oder habe ich wirklich KI in einem echten Skalierungsumfeld, wo ich auch dann schon in Richtung Optimierung und wo ich auch wirklich KI effizient einsetze. Das zweite ist, es gibt typische Hürden, die sich zeigen.
Zum Beispiel?
Data Privacy ist so ein Thema, Datenschutz. Es ist auch die Frage, wie gut kann ich KI kontrollieren, und auch so diese die Fragen, wie gehe ich mit Regulatorik und Sicherheitsaspekten, das sind Fragen, die immer weiter höher gerankt werden, die wir immer mehr sehen und wo Unternehmen erstmal nach Antworten suchen.
Johanna, ich habe mal nachgeguckt. McKinsey sagt jetzt, weltweit nutzen bereits über 90% aller Unternehmen KI. Die drei großen Versprechen sind Effizienzgewinn, Innovationssprung und Kosteneinsparung. Wie viel hält davon in der operativen Realität stand?
Also Realität ist definitiv, dass Unternehmen, die KI erfolgreich einsetzen, schon heute Produktivitätsgewinne in Größen von 20-40% erreichen. Dieses Versprechen wird oft vor allem da Realität, wo wirklich KI mit Automatisierung und Integration in Prozesse kombiniert wird. Realität ist aber auch, und jetzt kommen wir in den Bereich von noch Versprechen, dass der große unternehmensweite Transformationshebel oft noch fehlt. Viele KI-Initiativen werden isoliert und eben nicht integriert in Kernprozesse und damit nicht skalierend umgesetzt. Und so kann es dazu kommen, dass KI-Projekte, die technisch perfekt umgesetzt werden, trotzdem scheitern, weil eben die unterliegenden Prozesse, Datenarchitekturen und auch Organisationsstrukturen unverändert bleiben. Und so würde ich sagen, alleine KI-Invest heißt noch nicht in Innovationsvorsprung, sondern kann dann sogar zusätzlich Komplexität zur Folge haben.
Lass uns mal ganz kurz über Kosten reden. Spannend ist ja, dass viele KI-Anbieter sagen, Kostenreduzierung, wenn ihr unser Tool oder unsere Anwendung nutzt. Gleichzeitig ist ja auch so eine neue Währung eingeführt worden, die Tokens. Das macht ja so diesen Kosten-Nutzen-Rechnung ja auch ein bisschen schwieriger, weil man das Gefühl hat, okay, ein Token, den verbrauche ich jetzt und fertig. Aber wie viel ein Token in der realen Welt wert ist, hängt ja dann immer vom Anbieter ab.
Absolut. Und deswegen ist eine ganzheitliche Betrachtung hier wirklich von Kosten-Nutzen wichtig. Also sich damit zu beschäftigen, was kostet ein Token, was meiner Anfrage- und KI-Anwendungen braucht wie viel Tokens, um wirklich das Gesamtbild anzuschauen. Denn da haben wir oft schon erschreckende Aha-Effekte erlebt, wo dann ein tolles Projekt umgesetzt wurde und danach auf die Tokenrechnung geschaut wird. Also da muss wirklich ganzheitlich drauf geschaut werden und entsprechend auch der KI-Anbieter mit dieser Perspektive angeschaut werden.
Rolf, ich habe einen weiteren Begriff mitgebracht, der lautet AI Divide, also so eine Schere zwischen Unternehmen, die KI wirklich nutzen und eben Unternehmen, die damit nur experimentieren. Klingt ja erstmal relativ simpel. Jetzt frage ich mich aber aus der Sicht eines Entscheiders im Unternehmen, woran erkenne ich jetzt, wie weit mein eigenes Unternehmen ist?
In den letzten 5 Jahren haben die S&P 500 Unternehmen haben operativ ihre Margen von 12 auf inzwischen 17 Tendenz zu 19% steigern können, was signifikant ist in der kurzen Phase. Wenn man sich anschaut, welche Unternehmen das generiert haben, dann sind das wiederum nur ganz wenige, die genau von diesem AI-Hype, wie vielleicht viele sagen, wirklich profitiert haben. Man kann auch sagen, es gibt auch ein Shift in der Art und Weise, wie wir eigentlich diskutiert haben. Als wir vor einem Jahr hier gemeinsam gesprochen haben, haben wir über KI-Agenten gesprochen. Das war so das ganz neue Thema. Jetzt kommen wir in eine ganz neue Phase. Ich akzeptiere, es gibt nicht die eine KI. Ich akzeptiere, ich muss mich integrieren in meine Unternehmenslandschaft. Und wie kommen wir auf das nächste Level? Also, dass ich nicht nur schaffe, dieses eine Lighthouse-Element zu schaffen, sondern wirklich in der Breite des Unternehmens zu skalieren. Und dann stelle ich mir Fragen, was ist eigentlich mein AI-Operating-Model? Nach welchem Prinzip will ich überhaupt KI betreiben?
Du hast gerade AI-Operating-Model genannt. Klingt jetzt erstmal wahnsinnig visionär und technisch und vielleicht auch hochkomplex. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff AI-Operating-Model?
Also diesen Begriff haben wir für uns geprägt, weil wir gesagt haben, wir helfen Unternehmen, wenn wir das eine Struktur schaffen. Und wir unterscheiden über 4 Ebenen. Die erste Ebene, da gehen wir über intelligente, koordinierte Agenten, sprechen wir da. Da ist so die Frage, schaffe ich es, meine Agenten über das Unternehmen hinweg auszurollen? Einfach an der Stelle wirklich KI in der Breite. Und das ist das, wo Unternehmen ja viel experimentiert haben. Die nächste Ebene, schaffe ich es, die Daten in der Qualität zur Verfügung zu stellen? Und da reden wir dann ganz oft auch über Echtzeitdaten, weil ich wirklich damit KI autonom Dinge automatisiert und in Echtzeit voranbringen kann. Und dann ist die Frage, wie kann ich meine Infrastruktur operativ automatisieren? Das ist so dann die dritte Ebene. Und das Ganze baut aber auf einer Ebene auf. Und das ist so das, was wir als Governance, aber gleichzeitig auch hybride Cloud bezeichnen. Weil ich muss mir Gedanken machen, welche Strukturen schaffe ich so im Sinne von Kontrolle über das, was meine KI tut? Wie integriere ich das? Und das ist so die vierte Ebene.
Wir können sozusagen festhalten, so dieses AI Operating Model, was du vorgestellt hast, besteht aus 4 Ebenen. Einmal eben die Koordination von den ganzen KI-Agenten, dann eben integrierte Daten und die Datenqualität dahinter. Dann natürlich die Automatisierung auf der operativen Ebene, dass ich es auch anwenden kann. Und last but not least, Governance heißt, wie gehe ich als Unternehmen damit um und wie passe ich mich an und versuche das wirklich dann ganzheitlich auszusteuern.
Ganz genau, ja.
Fundament ist gelegt, Johanna. Wo kann ich mir das jetzt mal in der Praxis angucken? Denn auf dem Papier kann ich ja so Konzepte immer schön und gut finden. Dann kommen die schönen PowerPoint-Folien, da ist das dann alles aufgezeichnet. Aber letztlich gesehen ist jedes Konzept und Modell ja nur so gut, wie es sich auch in der Praxis anpassen lässt. Habt ihr da irgendein Beispiel?
Absolut, natürlich. Und ich würde gerne mit einem Beispiel anfangen, das wir mit der Telekom umgesetzt haben. Wir reden bei der Telekom von 20.000 Servern, die verteilt sind auf 110 Hubs. Und wenn wir da uns die 600 wesentlichen Anwendungen anschauen, dann reden wir über 200.000 Patches, also Software-Updates, die im Jahr auf diese Systeme ausgerollt werden müssen.
Ist eine ordentliche Zahl.
Ist eine ordentliche Zahl und man kann sich vorstellen, das beschäftigt das Team und wir reden hier über 800 Leute zunehmend. Denn die bekannten Vulnerabilities, also Sicherheitslücken zum Beispiel, die steigen über die Zeit. Wir haben uns das mal angeschaut und reden hier wirklich, wenn wir die Jahresentwicklung uns anschauen, über 50%. Und wir haben es geschafft, mit der Telekom eine KI-gestützte Plattform zu entwickeln für das IT-Betriebsmanagement, um diese und natürlich auch andere Anwendungsfälle entsprechend umzusetzen. Es sammelt erstmal oder bringt erstmal Daten verschiedener Systeme und auch Tools zusammen. Das ist erstmal die wichtige Basis und nutzt dann KI, um entsprechend Anwendungen in Echtzeit zu analysieren. Und hört nicht dort auf, sondern setzt entsprechend da dann auch das Thema operative Entscheidungsfähigkeit auf, nämlich diese Insights dann zu nutzen und Zusammenhänge, um priorisiert Aktionen zu definieren und diese dann auch, und das ist dann das Top am Ende, auch automatisiert entsprechend umzusetzen. Und da sprechen wir wirklich von einer 10%igen Reduktion der Medium Time, um so durch einen Patch oder Software-Update entsprechend auszurollen. Und um das noch konkreter zu machen, also wir haben da Fälle, wo wir wirklich von 80 Stunden, die ein solches Patching gebraucht hat, auf 8 Stunden runterkommen.
Das ist mal ein deutlicher Zeit-, Effizienz- und Produktivitätsgewinn.
Absolut.
Also das, was KI ja bewirken soll.
Genau.
Kommunikation, Netztechnik, Netzinfrastruktur, eine Branche. Ich gucke jetzt mal zu dir, Rolf. Jede Branche hat unterschiedliche Anforderungen. Was gibt es noch für ein Beispiel, wo ihr vielleicht auch mitgearbeitet habt?
Ich würde gerne mal nochmal auf den Gedanken von vorhin zurückkommen. KI ohne Daten ist am Ende blind. Wenn man KI sich so ein bisschen als die Steuerzentrale, als das vielleicht Gehirn sozusagen vorstellt, dann brauche ich irgendwie so eine Art das zentrale Nervensystem, was KI mit den Fähigkeiten und vor allem auch mit den Ereignissen entsprechend auch verbindet. Und da kann man vielleicht ganz gut ein Beispiel heranziehen von BMW, produzieren Autos.
So kennt man, glaube ich, hier, ja.
Über 30 Produktionsstandorte, also große Zahl. Und in diesen Produktionsstandorten ist natürlich mannigfaltig zu passieren mit Logistik, mit Material muss zu richtigen Zeitpunkt an den Standort. Da geht es, wenn man jetzt da KI einsetzen will, auch wirklich um den Kern dessen, was BMW macht. Das ist wirklich geschäftskritisch. Die Fertigung generiert Milliarden von Datenpunkten. 3 Milliarden Stück pro Tag, habe ich mal gelernt. Das sind natürlich signifikante Mengen und darin stecken aber Ereignisse, auf die ich reagieren will als KI. Da kann KI steuern und kann KI extrem helfen, dass KI mit solchen Ereignissen gefüttert wird. Und das ist genau das, was wir mit BMW gemacht haben, so ein zentrales Nervensystem zu schaffen. Wir haben da vor kurzem die Firma Confluent akquiriert. Confluent ist gerade stark darin, Echtzeitdaten zur Verfügung zu stellen und nicht nur in Daten zu denken, sondern wirklich in Ereignissen. Das heißt, ich kann dieses Ereignis erkennen, dass jetzt dieses autonome Fahrzeug am Band da ist und dann kann ich darauf reagieren und ich kann feststellen, da werden die Teile knapp, ich muss jetzt das Fahrzeug losschicken oder ich muss vielleicht sogar die Bestellung beim Lieferanten ähnlich. Also diese Art von Prozessen kann ich dann automatisieren und Produktivitätsgewinne schaffen.
Es gibt ja auch nicht umsonst diesen Begriff der neuronalen Netze, auch bei Large Language Modellen, dass sozusagen von Ereignissen eine KI wiederum lernen kann und daraus dann eben Erfahrungswerte mit in die Zukunft reinnehmen kann. Johanna, jetzt haben wir über die Telekom gesprochen, wir haben über BMW gesprochen. Beides Großkonzerne mit riesigen Budgets, mit großen IT-Abteilungen, mit ganz viel Know-how. Die haben natürlich auch die Möglichkeiten, solch komplexe, riesige Prozesse aufzusetzen und auch mit KI zu transformieren. Deutschlands Rückgrat der Wirtschaft ist ja der Mittelstand. Wie sieht's da aus, die jetzt kein riesiges IT-Budget oder die riesige Manpower dahinter haben?
Also erstmal ist meine Überzeugung, dass es kein riesiges Budget braucht, um KI erfolgreich einzusetzen. Denn oft beginnt KI klein und das wirklich Wichtige ist, fokussiert zu starten. Und wir haben natürlich auch Beispiele aus dem Mittelstand. Also ich würde gern kurz über die Concordia sprechen, wo wir einen KI-Assistenten im Bereich Kundenservice umgesetzt haben. Da geht es dann entsprechend darum, Effizienz zu steigern, aber eben auch die Qualität der Antworten und damit auch die Kundenzufriedenheit entsprechend zu verbessern. Also wir haben uns da einen ganz bewussten Bereich ausgesucht. Das war dann der Bereich der Gebäudeversicherung, haben das erfolgreich umgesetzt und skalieren entsprechend von daraus. Und da ist auch wichtig, es besteht ja auch immer die Möglichkeit, bestehende KI-Services und Plattformen zu nutzen. Man muss nicht alles selbst bauen und natürlich sich auch Skills entsprechend dazu zu holen. Sodass ich in Summe sagen würde, es geht nicht darum, wer baut hier die größte KI, sondern wer schafft es wirklich mit KI-Nutzung schnell und messbar Business Value im Scope der eigenen geschäftskritischen Prozesse umzusetzen. Und das geht auch klein und das geht auch erfolgreich im Mittelstand.
Also lieber der präzise Blick als das große Gießkannenprinzip.
Absolut.
Rolf, ihr seid beide von IBM, du und Johanna. Und natürlich, ihr verdient Geld auch mit KI und mit KI-Konzepten und auch mit Anwendungen, die ihr eben in Unternehmen bringt. Wenn wir jetzt aber die harten Zahlen anschauen, ein Großteil der KI-Projekte scheitert. Ist ja irgendwie so ein Widerspruch. Einerseits, Unternehmen müssen auf KI setzen, müssen sich transformieren. Andererseits scheitern viele Projekte. Ist es jetzt für so ein Tech-Unternehmen wie IBM nicht sogar ganz lukrativ, wenn Projekte scheitern und man jedes Mal von vorne anfangen muss, dass es so ein zirkulärer Prozess ist, wo man immer wieder Neuaufträge hat und dann eben Geld für neu verdienen kann?
Das sehe ich anders, weil unser Geschäftsmodell ist, wir sehen uns dann als erfolgreich an, wenn wir unsere Kunden erfolgreich machen. Und unser Ziel ist nicht, die Workload und Daten unserer Kunden irgendwie jetzt auf unsere Cloud zu bringen und da irgendwie über Consumption zu wachsen. Gerade unsere Stärke ist auch schon immer gewesen, als IBM Systeme zu integrieren. Also gerade wenn es kompliziert wird, auch zu helfen, komplexe Infrastrukturen zu integrieren und dann mithilfe von Open-Source-Technologien, wo wir massiv investieren, Kunden zu unterstützen, dass sie schnell erfolgreich sind und dann eben aus diesen Erfahrungen heraus entsprechend Konzepte wie das AI Operating Model mitzubringen.
Johanna, ich war Anfang Juni war ich in Heilbronn bei der Tech. Das ist ja die große Digital- und KI-Messe der Handelsblatt Media Group, wo wirklich Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft zusammenbringen, um über dieses ganz große Thema digitale Transformation in Europa zu sprechen. Und da tauchte immer wieder auf, ja, es tut sich was vor allem in Deutschland, aber auch in Europa. Aber dennoch hinken wir einfach im Wettbewerb hinterher und da fiel immer wieder dieses Schlagwort digitale Souveränität. Wie wichtig ist das denn jetzt auch aus Sicht eines Unternehmens auf dieses ganze Thema KI-Transformation?
Digitale Souveränität ist ein absolut strategisches Thema geworden, wie du sagst. Es ist mittlerweile auf Board-Level geschafft hat. Und es ist nicht nur auf der Tech, denn wie du sagst, auf allen Events, wo ich bin, in allen Kundengesprächen, ist das eines der Kernthemen. Und es gibt eine Gartner-Studie, die besagt, dass bis 2030 75% der Unternehmen eine digitale Souveränitätsstrategie definiert haben und dann entsprechend auch umsetzen. Und jetzt dieser Zusammenhang mit KI. Je stärker KI in unsere operativen und kritischen Prozesse eingreift, umso wichtiger wird dann auch digitale Souveränität in dem Kontext. Wir reden dann oft über die Sorge vor Kontrollverlust, über fehlende Nachvollziehbarkeit beim Einsatz von KI und natürlich Technologieabhängigkeiten.
Wir sehen sie aktuell zum Beispiel, da kommt einfach eine Entscheidung der USA, dass bestimmte Modelle einfach für Europa nicht mehr zugänglich sind.
Absolut. Und Geschäftsprozesse, die auf einem solchen Modell dann singulär nur auf dieses Modell aufsetzen, die haben dann echt ein Problem. Und so schafft in dem Sinne digitale Souveränität eigentlich eine Voraussetzung, dass Organisationen entsprechend KI skalieren können. Und auch hier ist es wieder wichtig, dieser ganzheitliche Ansatz, denn KI-Souveränität ist von den anderen Dimensionen an Souveränität, da reden wir über Datensouveränität, operationale Souveränität und auch Technologie-Souveränität, nicht mehr trennbar.
Jetzt haben wir viel über KI gesprochen, über Operating Models, über Praxisanwendung, über digitale Souveränität. Welchen Best-Practice-Tipp würdet ihr jetzt einem Entscheider in einem mittelständischen Unternehmen mitgeben? Johanna.
Ich hätte zwei. Also einmal starten Sie nicht mit KI, sondern starten Sie mit einem Businessproblem, was Sie mit KI lösen wollen. Und das Zweite ist, und wir haben viel über kleinen Staaten gesprochen, da stehe ich hinter, aber denken Sie von Anfang an auch an die Skalierung.
Rolf, deine Best-Practice-Tipps?
Also was jetzt geboten ist, ist dieser Mindshift. Ich muss in diesen Modus der Skalierung kommen. Wir sind in der nächsten Phase und das heißt, ich muss in größeren Strukturen denken und ich muss diese größeren Strukturen etablieren. Das ist das eine. Das Zweite ist, und das ist sehr viel konkreter, fangen Sie mit Ihrer Datenbasis an. Denken Sie über Datenqualität nach. Denken Sie mal darüber nach, wie Sie jetzt Echtzeitdaten schaffen. Was ist Ihr zentrales Nervensystem in Ihrem Unternehmen und das ist eine Basis, die sich auszahlen wird.
Zum Abschluss jeder Folge haben wir immer den sogenannten Gedanken zum Mitnehmen. Was wollt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern im Anschluss zu unserem Thema einmal mitgeben, worüber sie nachdenken sollen?
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Johanna, deine famous last words?
Mir gefällt dieser Blick in die Glaskugel und deswegen möchte ich die Frage mitgeben, welche Ihrer heutigen Geschäftsprozesse wären ohne KI in 3 Jahren noch wettbewerbsfähig?
Das lassen wir mal so stehen. Das ist eine sehr starke Frage. Rolf, deine famous last words.
Da baue ich auf, weil stellen Sie sich mal vor, Sie haben KI in 3 Jahren skaliert über das ganze Unternehmen und KI steuert alles. Stellen Sie sich das mal vor und fragen sich, mit was müssen Sie heute anfangen, damit das dann funktioniert. Und wenn Sie sich die Frage stellen und Redebedarf haben oder sich austauschen wollen. Wir sind beide auf LinkedIn, also kommen sehr gerne auf uns zu. Wir sind da sehr offen für den Austausch.
Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gehört. Wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr mehr erfahren wollt oder vor allem in den Austausch gehen wollt, ihr findet Johanna und Rolf auf LinkedIn. Schreibt die beiden an. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch, Rolf und Johanna.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.